So, ich habe meine Brille vergessen, deswegen muss ich jetzt den ganzen Vortrag blind halten. Ich hoffe, Sie werden mir das vergeben. Aber im Gegensatz zu meinem Vorgänger habe ich meine Folien auswendig gelernt. Ich habe da also jetzt sozusagen überhaupt keine Probleme. So, was mache ich jetzt? Wir haben jetzt ganz viele Probleme gehört mit Belastungen und dass möglicherweise durch Digitalisierung nicht nur neue Belastungen entstehen, sondern sich auch mit alten Belastungen kumulieren und dadurch möglicherweise für die Gesundheit noch verstärkt wirksam werden. Wir haben uns in unserem Ingemo-Projekt weniger der Problemsituation mit der Problemsituation befasst, sondern mit der Frage, wo sind eigentlich die Gestaltungspotenziale und was sind eigentlich die präventiven Ansätze, was können wir eigentlich tun? Und eine zentrale Hypothese unseres Projektes besteht darin, zu sagen, wir brauchen in den Betrieben eigentlich mehr Gestaltungskompetenz, um genau mit den psychosozialen Ressourcen, die unsere Beschäftigten haben, natürlich nicht nur mit denen, sondern auch mit den physischen Ressourcen, aber einfach zu schauen, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass diese Ressourcen erhalten bleiben und auch aufgebaut werden. Und dafür brauchen wir Gestaltungskompetenz, was heißt, dass Menschen in der Lage sind, ihre eigene Arbeitstätigkeit gesundheitsförderlich zu gestalten, was aber auch heißt, dass die betrieblichen Akteure, die für Arbeitsgestaltung zuständig sind, und darunter zähle ich Führungskräfte, in erster Linie, aber natürlich auch Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner und auch Betriebsräte. Was müssen die eigentlich wissen und was müssen die eigentlich können, um die digitale Arbeitswelt von morgen vernünftig gestalten zu können? Das war die Ausgangshypothese von unserem Forschungsprojekt. Ich werde jetzt nicht mehr oder weniger versuchen, als alle Ergebnisse, die wir in den letzten 3 Jahren generiert haben, darzustellen. Von daher kann ich Ihnen nicht ersparen, noch mehr Daten zu bringen, aber ich hoffe, es wird mir gelingen, es Ihnen so darzulegen, dass Sie nicht am Ende völlig von digitalem Stress überlastet sind und flüchten. Gut, Präsentation aufgespielt?
Ja.
Perfekt. Gibst du mir 12, 10 eine Rückmeldung?
Wenn ich... 12, 10, ist okay.
Wie viel Uhr haben wir jetzt?
11:36.
Gut. Ton läuft?
Ja.
Perfekt. So, ja. Initiative betriebliche Gestaltungskompetenz. Wo haben wir sozusagen Gestaltungspotenziale gesehen in den Betrieben, in denen wir waren? Das waren insgesamt 5 Stück aus der Elektro- und Metallindustrie. Und ich will nicht verhehlen, es gab nicht nur Gestaltungspotenziale, es gab auch Gestaltungsblockaden. Aber da kommen wir zum Schluss drauf. So, digitalisierte Arbeit, wo bleibt eigentlich unsere Gesundheit? Das ist so die zentrale Fragestellung. Emanuel hat es gerade schon dargestellt. Wir haben verschiedene Herausforderungen in der Prävention, wenn wir uns mit Digitalisierung beschäftigen. Das fängt halt an mit der Vermutung, dass Digitalisierung zu einer Verschärfung der Arbeitsintensität führen wird. Wir haben mittlerweile Studien von der Bauer, die zeigen, dass das tatsächlich so ist. Wir haben aber auch andere Herausforderung der Prävention in den Betrieben, als da wäre, ne, dass durch neue IOK-Technologien halt eine verstärkte Entgrenzung da ist. Wir haben die Problematik, dass sich durch ergebnisorientierte Steuerungsinstrumente natürlich die ganze Frage nach, was ist eigentlich ausreichend Leistung, komplett neu stellt. Dass es also nicht mehr reicht, 8 Stunden zu arbeiten oder dass es nicht mehr reicht, mit einem Akkordlohn zu arbeiten, sondern dass man profitabel fürs Unternehmen sein muss, was natürlich schwierig ist für einen Beschäftigten, wenn er unterschiedliche Ziele verfolgen soll, damit umzugehen und wo auch sowas wie interessierte Selbstgefährdung auftritt. Insgesamt können wir feststellen, dass in den Betrieben ein verstärktes Phänomen zu beobachten ist, dass man halt sagt, naja, bei diesen ganzen psychischen Belastungen müssen die Mitarbeiter auch auf sich selber aufpassen. Also sprich eine Verlagerung des Arbeitsschutzes von der Organisation in Richtung des Beschäftigten. Jetzt kann man natürlich sagen, bei bestimmten Sachen kann ein Arbeitgeber einen Beschäftigten auch nicht schützen. Also sprich, wenn die Möglichkeit besteht, Pausen zu machen und es gibt da bestimmte Vereinbarungen dazu und der Beschäftigte hält sich nicht dran, ist er natürlich zum Teil auch selber schuld. Das ist auch so ein bisschen der Fokus dessen, was wir festgestellt haben. Wir brauchen eigentlich zukünftig immer mehr und verstärkt präventive Ansätze, die auf 2 Aspekte sich beziehen, nämlich einmal auf die Frage, was kann eigentlich betrieblich gestaltet werden und organisiert werden, damit Mitarbeiter gesund arbeiten können. Und auf der anderen Seite, wir brauchen aber auch kompetente Beschäftigte und kompetente Arbeitsschutzakteure, die wissen, wie man Arbeit gestalten kann, damit sie gesundheitsförderlich ist. So, es gab bis dato keinerlei Daten darüber, wie das Gefahrenwissen und das Gestaltungswissen in den Betrieben zu diesen Fragen von psychischer Belastung und Beanspruchung sind. Und wir haben mit der Entwicklung des Stressquizzes einmal versucht, diese, sag ich mal, wissenschaftliche Lücke zu decken. Ich werde da gleich ein paar Ergebnisse zu berichten. Vielleicht ganz grundsätzlich zu dem Projekt. Frau Dubslav hat es gerade schon gesagt, welche Ziele verfolgt das Projekt. Wir wollten uns einmal anschauen, wie sieht eigentlich angesichts der digitalen Wandel, wie sehen die Gestaltungspotenziale aus? Also haben wir überhaupt noch Gestaltungspotenziale oder sind durch die neuen technischen Transformationen die Gestaltungspotenziale von Beschäftigten, werden die weiter eingeschränkt? Oder gibt es halt neue Freiheiten? Haben wir neue Potenziale? Die Frage ist bis jetzt ungeklärt. Da wollten wir mal schauen, wie das aussieht. Wir wollten auf der anderen Seite, wie gesagt, schauen, wie die Gestaltungskompetenz in den Betrieben bei den verschiedenen Akteuren zu bewerten ist. Und wir haben auch einen Interventionsteil. Das heißt, wir haben Qualifizierungskonzepte entwickelt und in unseren 5 Kooperationspartnern auch durchgeführt, um zu schauen, durch welche Maßnahmen kann man jetzt eigentlich diese neuen Belastungen und auch Beanspruchungen sinnvoll reduzieren, also die Entwicklung von neuen Präventionskonzepten. Wir hatten da verschiedene Ansätze, Präventionsketten, die halt bei den deutschen Edelstahlwerken implementiert worden sind, und wir haben in anderen Unternehmen mit dem SEPIA-Qualifizierungsverfahren geschaut, wie können wir Teams und Führungskräfte befähigen, durch eine Erhöhung der Gestaltungskompetenz ihre Gestaltungspotenziale in den Betrieben auch besser zu sehen und auch entsprechend zu nutzen. Das war die Idee. Unser theoretisches Konzept heißt organisationale Gestaltungskompetenz. Was ist das? Das ist sozusagen eine kollektive Fähigkeit von allen Akteuren in einem Betrieb, psychosoziale Risiken zu erkennen und auch Ressourcen zu erkennen und diese dann letzten Endes zu nutzen, um die Arbeitssituation und die Gesundheit der Beschäftigten zu stärken. Das war der Ansatz, und ich werde jetzt in den darauf folgenden Folien mal versuchen darzulegen, dass betriebliche Prävention und auch der Erfolg der betrieblichen Prävention ganz maßgeblich durch organisationale Gestaltungskompetenz befördert wird. Wir wissen, dass in den letzten Jahren verstärkt Selbstlerntools für Beschäftigte entwickelt worden sind, um die Gesundheitskompetenz von Beschäftigten zu fördern. Wir haben ganz, ganz viele Seminare und Projekte entwickelt, um die Führung, die Führungskräfte dahingehend zu sensibilisieren, auf Stressbelastungen von Beschäftigten zu achten. Wir haben uns in der Vergangenheit auch die Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Arbeitsschutzsystem in den Betrieben angeschaut. Alles das gibt es schon. Aber der Ansatz der organisationalen Gestaltungskompetenz besagt, alle diese Aktivitäten müssen zusammenlaufen und parallel stattfinden. Es bringt also nichts, in dem Betrieb alle Führungskräfte zu schulen, wenn die Mitarbeiter nicht sensibilisiert sind. Und umgekehrt, es bringt nichts, die Mitarbeiter zum Thema Stress zu sensibilisieren, wenn die Strukturen nicht geändert werden. Das war unser Ansatz und unsere Idee. Inwiefern es uns gelungen ist, das zu beweisen, das werden wir gleich sehen. Gut, was werde ich Ihnen berichten? Ich werde Ihnen einmal ein bisschen was erzählen zur Frage, wie sieht eigentlich das Gefahrenwissen von Beschäftigten, Führungskräften, Arbeitsschutzaktoren aus? Was wissen die eigentlich zum Thema psychische Belastung und was das mit Ihnen und Ihrem Körper macht? Zum Gestaltungswissen, also wissen die eigentlich, wie man diese ganzen neuen Belastungen überhaupt angehen kann, sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeitender? Wir werden uns dann die Handlungskompetenz anschauen, nämlich die Frage, sind die Leute eigentlich handlungsfähig? Also können Sie in Ihrem Bereich überhaupt Belastungen erkennen und verändern? Und ich werde zum Schluss Ihnen dann nochmal zeigen, in welchen Bereichen liegen besondere Problemschwerpunkte bei digitaler Transformation in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, nämlich Anlerntätigkeit, Facharbeit und Wissensarbeit. Und Ihnen dann auch präsentieren, welche Gestaltungsmaßnahmen wir in den Betrieben durchgeführt haben und welche dann letzten Endes auch erfolgreich waren. Gut, bevor die nächste Folie kommt, da kommt nämlich schon eine Folie mit Ergebnissen, eine kleine Frage, bevor Sie alle einschlafen. Wer von Ihnen glaubt, dass das Gefahrenwissen einer Person zum Thema Stress sich förderlich auf die Gesundheit auswirkt, der steht jetzt bitte mal auf. Also wirkt sich das Gefahrenwissen, was ich habe zum Thema Stress, wirkt sich das gut auf meine Gesundheit aus? Wer glaubt das? Bitte einmal aufstehen. Der Rest schläft schon. Wie viele sind das denn ungefähr? Gut. Nächste Folie. Es tut mir jetzt furchtbar leid, Sie sind ja wirklich Experten in Sachen Arbeitsschutz, aber das stimmt nicht. Genau, warum nicht? Das ist eigentlich ganz einfach. Menschen sind keine präventiven Wesen. Sie sehen das hier auf unserer Folie, die wir dargestellt haben. Wir haben das Gefahrenwissen uns angeschaut. Also was wissen Leute eigentlich darüber, was Stress mit ihrem Körper macht und was Belastungen mit ihrem Körper machen. Und der für uns vollständig irritierende Befund, also Sie dürfen jetzt ruhig irritiert sein, ich war das auch, ist tatsächlich, dass Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, ein besseres Gefahrenwissen haben. Warum? Wann fangen Sie an, sich mit Rückenschmerzen zu beschäftigen? Wenn Sie Rückenschmerzen haben, richtig. Also leider ist es bei Menschen häufig so, dass sie erst sich mit Dingen beschäftigen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und auch das haben wir hier in unserem Projekt festgestellt. Wenn wir präventiv arbeiten wollen, müssen wir viel, viel früher ansetzen. Der menschliche Grundgedanke ist immer, sich mit Problemen erst dann zu beschäftigen, wenn sie da sind. Und das ist bei Gesundheit natürlich schlimm. Diejenigen von Ihnen, die sich mit Rückenschmerzen beschäftigen, wissen, wenn man einmal einen Bandscheibenvorfall hat, kann man vielleicht beschwerdefrei leben, aber dass das jemals wieder vollständig weggeht, ist relativ, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Gut, also von daher, das Gefahrenwissen steht im negativen Zusammenhang zu unserer Gesundheit. Und deswegen nochmal, ist es ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema Stress auch zu beschäftigen, wenn noch gar keine Stresssymptome aufgetreten sind, wobei das Thema Stress eigentlich in allen Arbeitsbereichen mittlerweile angekommen ist, hat Emanuel gerade auch schon dargestellt. Gestaltungswissen, das ist die Frage, was kann ich eigentlich tun, um Belastung und Stress und zu verhindern oder Gesundheit zu fördern. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Ich habe einfach mal, Sie haben sich schon gefreut, endlich mal ein bisschen Bewegung. Eine Folie dargestellt, da sind mal ein paar Items zu diesem Stresskurs auch dargestellt, bei der Frage, was man tun muss, um auch im Alter leistungsfähig zu bleiben. Und da sieht man halt, viele Beschäftigte wissen, dass es sinnig ist, zu lernen zum Beispiel, aber sehr wenig wissen, dass auch die geistige Leistungsfähigkeit im Alter was mit sportlicher Aktivierung zu tun hat. Gut, da war noch eine Fake-Frage drin, ob sich der Kaffeegenuss negativ auf die geistige Leistungsfähigkeit im Alter auswirkt. Ich hoffe, dass Sie dieses Item jetzt richtig verstehen. Als ich das letzte Mal vorgetragen habe, waren die Leute völlig entsetzt und haben jetzt gedacht, sie dürfen keinen Kaffee mehr trinken. Nein, ist alles gut. Sie dürfen Kaffee trinken, hat keinen Einfluss. Ihr Kaffeekonsum nicht, höchstens Ihr Alkoholkonsum. Gut, also und was viele halt auch nicht wissen, ist, dass die geistige Leistungsfähigkeit auch durch Tätigkeitswechsel gefördert werden kann. Und das ist natürlich angesichts der Flexibilität, die wir im Arbeitsleben haben, ja eine durchaus positive Sache, die muss bei den Beschäftigten dann auch nur so kommuniziert werden. Was wir sehen und was auch beim Gefahrenwissen ungefähr genauso ist, ist, dass die Akteure in ihrem Wissen doch ganz unterschiedliche Kompetenzen besitzen. Also, dass die Wissensarbeiter und die Arbeitsschützer relativ viel wissen, das sehen Sie auf der rechten Folie, das ist noch plausibel. Aber dass die Führungskräfte im unteren Bereich angesiedelt sind, das ist gefährlich. Denn letzten Endes, das hatte Wolfgang Anlauf gerade ja auch schon gesagt, die Führungskräfte sind der Dreh- und Angelpunkt für die Arbeitsgestaltung. Und wenn die schon nicht wissen, wie man Arbeitssysteme gesundheitsgerecht gestaltet, dann kriegen wir ein Problem. Also von daher, das zieht sich sowohl beim Gefahrenwissen als auch beim Gestaltungswissen durch unsere Befunde. Deswegen die Konsequenz oder die Quintessenz Gestaltungsempfehlung wäre bei uns an der Stelle wirklich zu sagen, fangt an mit dem Gefahrenwissen und dem Gestaltungswissen in den Betrieben, insbesondere das Management und auch die Arbeitsschutzakteure selber, stärker zu qualifizieren und zu sensibilisieren. Das macht keinen Sinn, die Beschäftigten, also mit den Beschäftigten anzufangen, sondern die Arbeitsstrukturen werden durch eben diese Akteure in erster Linie beeinflusst, Man kann natürlich auf allen Ebenen gleichzeitig anfangen, aber es bringt nichts zu sagen, Stress ist dein Problem, kümmer du dich drum. Also das ist Quintessenz 1. Quintessenz 2 ist die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Handlungskompetenz aus? Also inwiefern können Führungskräfte und Mitarbeiter Kompetenzen vorweisen, wie man mit Stress gut umgehen kann oder wie man mit Belastungen gut umgehen kann? Ich könnte jetzt natürlich auch wieder fragen, ob die Handlungskompetenz einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Sie werden jetzt natürlich nicht mehr mitspielen, weil Sie denken, dass wieder so ein Haken dabei ist. Das ist aber nicht so. Also das ist tatsächlich, wir haben festgestellt, Personen, die zum Beispiel frühzeitig mit ihrem Vorgesetzten sprechen, wenn sie sich überlastet fühlen, oder die mit Kollegen absprechen, wie man Belastung reduzieren kann, oder auch Leute, die regelmäßig zum Beispiel Kurzpausen machen, sind gesünder als diejenigen, die es nicht tun. Also man hat mit seiner eigenen Handlungskompetenz durchaus auch Möglichkeiten, Stress abzubauen. Gut, jetzt werden natürlich alle Leute sagen, wir sagen doch die ganze Zeit, mach die Leute resilient. Gut, das kann man tun. Aber jetzt kommt die nächste Folie. Da geht es nämlich um die Frage, wie wirkt sich eigentlich die Handlungskompetenz, die arbeitsbezogene Handlungskompetenz, auf das Ressourcenerleben der Beschäftigten aus? Das ist ein Mehrebenenansatz. Wir haben uns angeschaut, wie sieht eigentlich die Gesundheit und die Wahrnehmung von Handlungsspielräumen, Gestaltungsspielräumen, sozialen Ressourcen der Untergebenen aus. Und das, was man hier ganz klar sieht, ist, da, wo Führungskräfte eine hohe Handlungskompetenz haben in Sachen Prävention, erleben die Mitarbeiter, also in den Bereichen, mehr Gestaltungsspielräume, zum Beispiel eine höhere Zeitsouveränität, wird auch insgesamt das Führungsverhalten besser erlebt. Das hat also einen unmittelbaren Einfluss auf das Ressourcenerleben der Beschäftigten. Heißt also auch da wieder der Umkehrschluss, wir müssen bei den Führungskräften schauen, dass sie handlungskompetent werden im Umgang mit Prävention. Sonst kann man das Projekt präventive digitale Arbeit, glaube ich, an der Stelle vergessen. Ja, Konsequenz an der Stelle ist eigentlich, wir müssen beides tun. Wir müssen sozusagen die Handlungskompetenz erhöhen, um die Gestaltungspotenziale auch ausschöpfen zu können. Daraus folgt, nächste Folie, ohne Gestaltungspotenziale nützt uns aber die Handlungskompetenz auch nichts. Ich habe jetzt mal ein schönes Spinnendiagramm dargestellt. Ich hoffe, das sehen Sie. Perfekt. So, was habe ich da gemacht? Wir haben ein Analysetool, das GPIA-Analysetool, mit dem Gestaltungspotenziale in Bereichen untersucht werden können. Also zum Beispiel die Frage, ob ein Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich vom Vorgesetzten Unterstützung zu holen oder ob ein Mitarbeiter der Meinung ist, dass genügend Personalkapazität da ist, um vernünftig arbeiten zu können oder ob genügend Gestaltungsspielräume da sind. So, warum haben wir ein Spinnennetz gemacht? In dem Innenraum des Spinnennetzes sind die Einschätzungen der Beschäftigten, bezieht sich jetzt auf einen Bereich, nämlich Werkzeugengineering, und im äußeren Bereich sind die Einschätzungen der Vorgesetzten. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich sehen, dass es da ganz viele Überlappungen gibt, wo Vorgesetzte sagen, wieso, das können die doch machen. Und die Mitarbeiter sagen, nö, das können wir überhaupt nicht machen. Ne? Also zum Beispiel Kurzpausen in dem Bereich. Die Vorgesetzten sagen, können die immer machen. Und die Beschäftigten sagen, nö. So, gut, der Psychologe würde jetzt sagen, na klar, jede Akteursgruppe hat immer unterschiedliche Perspektiven. Es gibt in der Arbeitspsychologie einen großen Streit, ob objektive Verfahren, wo also Experten sich Arbeitsbedingungen anschauen, und subjektive Verfahren, welche jetzt besser sind. Ich würde Ihnen wirklich vorschlagen, diesen Konflikt zu überwinden und zu sagen, nutzen Sie diesen multiperspektivischen Ansatz. In diesem Ansatz sind die Gestaltungspotenziale für Arbeit. Was heißt das konkret? Also jetzt zum Beispiel hier beim Thema Kurzpausen. Wenn die Vorgesetzten mehr Gestaltungspotenzial wahrnehmen als die Mitarbeiter, ist das nun eine Gelegenheit, um darüber mal zu diskutieren, warum die Mitarbeiter diese Gestaltungspotenziale nicht wahrnehmen. Und dann einfach zu vereinbaren, was können wir jetzt eigentlich tun, um dieses Gestaltungspotenzial zu nutzen. Also sprich, an dieser Stelle könnte eine Führungskraft sagen, okay, bitte führt regelmäßig kurze Pausen durch. Es ist gut für eure Gesundheit und für eure Leistungsfähigkeit. Und zwar unter folgenden Bedingungen. A, B, C, D, E, F, G. Das hat natürlich dann wieder was mit den betrieblichen Situationen zu tun. Und schon hat man auf einmal eine Gestaltungsmaßnahme umgesetzt. Also wie gesagt, meine Empfehlung an der Stelle wirklich, genau diese Diskrepanzen kann man gut nutzen, um Gestaltungspotenziale, die da sind, dann auch tatsächlich für die Gesundheitsförderung zu nutzen. Und davon gab es einige, wobei man auch sagen muss, an einigen Stellen auch keine. Auch das werden Sie hier sehen. Die Frage nach der Kapazität sagt die Führungskraft niente und die Beschäftigten sagen auch niente. Das ist auch ein Faktor, den man immer berücksichtigen muss. Sie können keine Prävention in Bereichen machen, in denen zu wenig Beschäftigte arbeiten. Also zu sagen, wir machen jetzt hier ein Stresspräventionsseminar, weil da im letzten Jahr 3 Mitarbeiter in die Abteilung verlassen haben, aber die Arbeit verdoppelt wurde, würde ich Ihnen jetzt so nicht empfehlen. Also das bringt einfach nichts. Deswegen immer das Zusammenspiel anschauen der Personalvoraussetzungen in einem Bereich. Man kann fehlendes Personal nicht über Prävention auskompensieren. Also so toll sind wir als Arbeitsforscher dann doch nicht, dass wir solche Probleme lösen könnten. Gut, was heißt das in der Konsequenz? Das heißt also, wir brauchen handlungskompetente Führungskräfte, Arbeitsschutzakteure und Beschäftigte. Und wir brauchen natürlich Gestaltungspotenziale. Wir schauen uns bisher in der Gefährdungsbeurteilung, wenn wir sie überhaupt machen, immer nur die Belastung an. Also immer die Frage, ich habe zu hohe Arbeitsintensität. Und dann kommt sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften dann häufig die Antwort, da können wir aber nichts gegen machen. Die Aufträge kommen halt rein, wir können die nicht abwehren. Es ist ja unser Job, das zu tun. Und damit dann Resignation. Also sprich, wir haben eine Belastung, an der wir nichts ändern können. Und die wenigsten Bereiche schauen sich tatsächlich an, wo haben wir denn Gestaltungspotenziale und wo können wir bestimmte Probleme einfach auch angehen. Wir haben das mit dem SEPIA-Verfahren versucht. SEPIA heißt, ist sozusagen die Abkürzung für Sensibilisieren, Priorisieren, Initiieren, Aktivieren und Reflektieren. Das ist also ein 5-Stufen-Modell, mit dem wir Workshops durchführen und zu bestimmten Themen, die Gesundheit betreffen, in den Workshops arbeiten. Viele von Ihnen kennen Gesundheitszirkel. Gesundheitszirkel ziehen darauf ab, in erster Linie Gestaltungsvorschläge zu entwickeln und auch nur die von den Mitarbeitenden und die dann dem Steuerungskreis und den Führungskräften zu präsentieren. SEPIA funktioniert anders. Es laufen parallel Führungskräfte-Maßnahmen und Mitarbeitermaßnahmen zu ähnlichen Themen. Und diese Gestaltungsvorschläge, die entwickelt werden, werden aufeinander bezogen. Und in dem R von SEPIA, also im Reflektieren, dann letzten Endes zusammengebracht. Und es wird dann sozusagen versucht, diese beiden Sichtweisen zusammenzubringen und daraus dann halt auch wirklich Umsetzungsmaßnahmen festzulegen. Das ist der Unterschied zwischen Gesundheitszirkeln und dem SEPIA-Verfahren. Und in den SEPIA-Verfahren wird zusätzlich den Führungskräften und den Mitarbeitern halt auch noch Wissen vermittelt. Also es wird nicht gesagt, der Beschäftigte ist der Experte vor Ort, ist er schon für die Arbeitsstrukturen, aber nicht immer unbedingt für seine Gesundheit. Und das Gleiche gilt auch für Führungskräfte. Wir haben mit dem Konzept in verschiedenen Pilotbereichen Workshops durchgeführt und ich werde Ihnen jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse zeigen. Wie kann man Prävention umsetzen, wenn man die Beschäftigten und die Führungskräfte kompetent macht und ihnen gleichzeitig Ressourcenpotenziale aufzeigt? Das Ganze unterteilt in 4 Handlungsbereiche. In unseren SEPIA-Modulen gibt es 4 Handlungsbereiche, von denen man weiß, dass sie einen Beitrag leisten können, um psychische Erschöpfung und Burnout zu vermeiden und Gesundheit zu fördern. Das ist einmal der Aspekt soziales Miteinander, darunter fallen soziale Konflikte, das Sozialklima, also alles, was in dem Bereich zwischenmenschliche Beziehungen abläuft, der Bereich Arbeitsbelastung, der Bereich Regenerationsfähigkeit, also habe ich genügend Pausen, wie sieht mein eigenes Pausen- und Erholungsverhalten aus, mein Freizeitverhalten und der Aspekt Qualifizierung, auch das hat natürlich einen Einfluss auf mein psychosoziales Wohlbefinden. Ich habe jetzt mal auf einer Folie versucht, ganz kurz darzustellen, was so Problemlagen waren, die in den Workshops diskutiert worden sind. Das ist jetzt natürlich sehr global galaktisch, weil wir haben insgesamt 12 Bereiche untersucht. Da ist natürlich in jedem Bereich immer so eine unterschiedliche Schwerpunkte. Bereich soziales Miteinander, klassischerweise soziale Konflikte zwischen Kollegen, wegen ungeklärter Rollen, wegen Problemen bei der Schichtübergabe, mangelnde gesundheitsorientierte Führung, die da eine Rolle spielt, oder halt auch mangelnde soziale Unterstützung durch Vorgesetzte. Auch das muss man sagen, die Arbeitsintensität steigt ja nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Vorgesetzten. Und das Erste, was dann weniger gemacht wird, ist Mitarbeiterführung. Also man guckt eher, ob man die Zahlen einhält und dass die Produkte rauslaufen, und dabei werden soziale Faktoren hinten angestellt. Das hat natürlich für das gesamte Produktionssystem dauerhaft nachhaltige Effekte. Andere Faktoren waren halt Arbeitsbelastung, unter anderem durch die Einführung von digitalen Systemen, also zum Beispiel PPS-Systeme, MES-Systeme, SAP-Einführung, ERP-Systeme, die geändert wurden. Alles das führt zu, in Anführungsstrichen, auch digitalem Stress. Andere Belastungsfaktoren waren klassischer Art, ne? Also Arbeitsunterbrechungen, Zusatzaufwände, die da halt entstanden sind und mit denen man entsprechend umgehen musste. Bei den im Bereich der Entwicklung ganz häufig das Problem, dass keine Zeit für Lernen da sind. Sie sehen das jetzt auch an der Zahl der Teilnehmenden, die hier sind. 50 hatten sich angemeldet. Ich gehe davon aus, dass gerade keine 50 da sind. Bei mir haben sich heute Morgen noch Leute abgemeldet mit der Begründung, ich schaff's nicht, ich stehe voll in der Arbeit, tut mir leid, schick mir irgendwas vorbei, damit ich es zu Hause lesen kann. Das ist ja kein Problem, was nur uns betrifft, sondern das ist in der kompletten Arbeitswelt zu feststellen. Stress führt dazu, dass wir nicht mehr lernen können. Wir haben keine Zeit dafür. Und wenn wir aber wissen, dass der digitale Wandel nur durch Kompetenzentwicklung und durch Methodenkompetenz überhaupt bewältigbar ist, dann beißt sich an der Stelle die Katze in den Schwanz. Also auch das ein ganz zentraler Faktor. Oder einfach grundsätzlich die Frage, dass immer weniger systematisch qualifiziert wird, dass auch in Mitarbeiterentwicklungsgesprächen zum Beispiel keine systematische Weiterentwicklung von Kompetenzen mehr stattfindet, sondern nur noch ad hoc entschieden wird, der muss an die und die Maschine oder in das und das Projekt und muss das die und die Qualifikation bekommen. Bei den Erholungsmöglichkeiten waren Probleme durch zu geringe Pausen oder durch starre Pausenvorgaben oder halt fehlendes Kurzpausenmanagement, also dass die Möglichkeit nicht da war, kurze Pausen zu machen, und auch die Abwesenheit von dafür zur Verfügung stehenden Pausenräumen. Also sprich, wo soll man eine Pause machen, wenn keine da ist? So, was haben wir gemacht? Das nur ganz kurz. Ich würde wirklich vorschlagen, dass Sie es sich im Nachgang nochmal durchlesen, weil das sind jetzt auch Folien, die erschlagen jeden. Wir starten mal mit dem sozialen Miteinander. Wir haben in relativ vielen Bereichen über Coaching-Maßnahmen erreichen können, dass die psychosoziale Arbeitssituation sich da verbessert hat, durch zum Beispiel Regelungen von Übergabezeiten zwischen den Schichten, wo sehr viele soziale Konflikte entstanden sind, oder ganz, ganz wichtig auch Rollenkonflikte, weil die Beschäftigten eigentlich gar nicht mehr wissen in so einer flexiblen Gesellschaft, wo hört meine Tätigkeit eigentlich auf und wo fängt die einer Führungskraft oder eines anderen Kollegen an. Ich denke, da wird Herr Krobock im Dialogforum 2 auch nochmal was zu erzählen zu diesem Thema. Auch da Teamentwicklungsmaßnahmen, weil einfach durch diese zunehmende Digitalisierung das Team und die Teamprozesse in den Hintergrund geraten. Was wir auch festgestellt haben, ist, in vielen Teams finden keine vernünftigen Teambesprechungen mehr statt. Infolgedessen entstehen dann halt Konflikte, weil einfach die Abstimmungsmöglichkeiten nicht mehr da sind. Deswegen haben wir auch da ganz, ganz häufig als Umsetzungsmaßnahme tatsächlich die regelmäßige Teambesprechung wieder eingeführt, auch mit der Anwesenheit des Abteilungsleiters oder beziehungsweise der Führungskraft, weil es nützt nichts, wenn Besprechungen stattfinden, die Führungskraft ist in Mexiko. Also das sind so Dinge, da würde jetzt jeder Arbeitsgestalter sagen, Frau Gellmeier, das sind die Basics der Arbeitsgestaltung. Das Problem ist nur, In der betrieblichen Realität sind die Basics der Arbeitsgestaltung teilweise zugunsten von Produktivität einfach hinten rübergekippt. Und das führt an der Stelle zu psychischen Belastungen und es führt letzten Endes auch zu Produktivitätseinbußen. Also in einem flexiblen Arbeitssystem, wo Menschen sich nicht absprechen, leidet auch die Qualität und auch das Ergebnis. Arbeitsbelastungen, da haben wir relativ viele Maßnahmen umsetzen können im Bereich Förderung von konzentriertem Arbeiten bei Blockzeiten. Nicht nur bei Wissensarbeit, auch bei Anlerntätigkeiten und bei Facharbeit, weil Sie haben natürlich auch im Bereich der Facharbeit zum Beispiel Arbeitsvorbereiter, die ständig gestört werden, die irgendwelche Sachen kalkulieren müssen. Ständig kommt ein Kollege oder ein Vorgesetzter rein und stört die. Also das war eine Maßnahme, die wir häufig umgesetzt haben. Ansonsten sieht man, es ist eine relativ vielfältige Gemengelage. Ich nehme nur ein paar raus. Also zum Beispiel wichtig war auch wirklich zu ermöglichen, dass in den Teamsitzungen über Belastung geredet werden kann. Vielfach werden in Teamsitzungen nur noch Produktivitätsstand oder irgendwelche Probleme an Maschinen diskutiert, aber nicht mehr, wie es den Leuten dabei geht. Und wenn Führungskräfte das nicht mitkriegen, dass Beschäftigte überlastet sind und das nicht angehen, ist das sozusagen ein ganz zentraler Faktor, dass irgendwann früher oder später Leute dann auch umkippen können. Qualifizierungsmaßnahmen, da war auch an erster Stelle tatsächlich die Einführung von Mitarbeitergesprächen, und zwar Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, wo es auch wirklich darum geht, festzulegen, was mache ich denn jetzt im nächsten Jahr als Maßnahme. Auch sowas wie Lernblockzeiten, ne? Also dass man einfach sagt, so, es wird festgelegt, dass die Leute die Möglichkeit haben, zu bestimmten Zeiten ungestört sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Was auch immer wieder wichtig war bei Überlastung, einfach nochmal Unterweisungen machen. Beziehungsweise systematisch, wenn neue Arbeitssysteme eingeführt werden, prospektive Nutzerschulungen zu machen. Alles das fliegt gerade bei digitaler Arbeit relativ schnell hinten rüber. Man will halt schnell das technische System einführen, aber ohne kompetente Beschäftigte ist das halt keine gute Idee. Es entsteht einfach extrem viel Stress bei den Beschäftigten. Auch da, in allen Bereichen, bei Anlerntätigkeiten, bei Facharbeit und auch bei Wissensarbeit war das der Fall. Bei Erholungsmöglichkeiten haben wir relativ viel mit Kurzpausen drehen können. Glücklicherweise auch tatsächlich im Bereich Anlerntätigkeiten und im Bereich der Facharbeit. Auch bei Wissensarbeit, und da war es halt ganz, ganz wichtig, dass der Vorgesetzte sich auch committed hat und gesagt hat, ihr könnt diese Kurzpausen machen, ich möchte, dass ihr das tut. Vielfach wird ja immer gesagt, ja, wieso, da sollen die sich selber drum kümmern, aber viele Mitarbeiter haben es einfach lieber, wenn aus einer impliziten Norm eine explizite Norm wird und einfach feststeht, dass bestimmte Sachen getan werden dürfen, als wenn man das in so einer Grauzone durchführt. Also von daher, das Thema Kurzpausen hat in vielen Workshops eine ganz bedeutsame Rolle gespielt und lässt sich auch relativ gut umsetzen. Auch zum Beispiel das Suchen nach Pausenräumen hat eine ganz bedeutsame Rolle gespielt in den Workshops. Wir haben es auch in zwei Bereichen hingekriegt, dass die Schichtzeiten verändert worden sind. Also da, wo die Auftragslage es ermöglicht hat, einfach von 3-Schicht auf 2-Schicht runterzugehen. Diejenigen von Ihnen, die schon längere Zeit sich mit Schichtarbeit beschäftigen, wissen, dass halt gerade die Nachtschicht ein ganz extremer Stressor für den Körper ist, insbesondere wenn man das über längere Zeit macht. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, ist, wo jetzt sozusagen mehr Gestaltungspotenziale sind, also ob jetzt mehr im Bereich der Wissensarbeit sind oder im Bereich der Facharbeit oder in Anlerntätigkeiten. Das, was wir sehr wohl festgestellt haben, ist, dass die Führungskräfte, wenn man die an der Stelle begeistern konnte, was zu tun, und wenn man die an der Stelle aufgeschlaut hat, waren der ganz, ganz zentrale Türöffner dafür, auch Gestaltungsmaßnahmen umzusetzen. Also wenn Führungskräfte hinter solchen Sachen nicht stehen oder die Befürchtung haben, von höheren Führungsebenen Ärger zu bekommen, ist das der Tod einer jeden Präventionsmaßnahme. Also von daher auch da nochmal, wenn man zu einer Conclusio kommen will, ohne Führungskräfte kann man keine Prävention machen, aber man muss diese Führungskräfte einfach für die neuen Herausforderungen der Prävention bei digitaler Arbeit sensibilisieren und ihnen auch wirklich Hinweise geben, wo man was machen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht natürlich nicht ohne Beschäftigte. Also auch wenn Beschäftigte ihr eigenes Arbeitsverhalten und Gesundheitsverhalten nicht reflektieren, funktioniert das nicht. Deswegen war genau dieser Sepia-Ansatz zu sagen, wir machen Führungskräfte und Mitarbeiter-Workshops ganz wichtig, dass sozusagen alle in dem System beschäftigten Personen an einem Strang ziehen. War, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Wie das SEPIA-Verfahren konkret läuft, das können Sie auch nochmal in Dialogforen sehen. Einmal im Dialogforum 1, da wird am Beispiel der Bauteilefertigung dargestellt, wie das durchgeführt worden ist und zu welchen Ergebnissen das geführt hat. Und aber auch nochmal im Dialogforum 2, zum Beispiel in dem Beitrag von Benjamin Iber und Herrn Krobuk, die auch mit dem SEPIA-Verfahren gearbeitet haben. Ja, was heißt das Ganze? Ich möchte ein wenig den Pessimismus nehmen. Wir haben in der digitalen Arbeit mit all ihren Voraussetzungen, also mit der Beschleunigung, mit der Zunahme von Arbeitsintensität, wir haben trotzdem Gestaltungspotenziale. Wir müssen sie an der Stelle nur einfach erkennen und auch heben. Und dafür brauchen wir kollektive Gestaltungskompetenz, nämlich das Zusammenspiel von Mitarbeitern und Führungskräften, die das auch wollen. Das ist relativ wichtig. Wir brauchen oder wir müssen allerdings, um das zu reduzieren, auch sehen, es gab auch Gestaltungsmaßnahmen oder Belastungen, bei denen wir erhebliche Probleme hatten, damit umzugehen. Ich bin ja auch schon fast fertig. Letzte Folie. Don't panic. Mach mir keinen Stress. Also, letzte Implikation, ich hatte ja gerade so ein bisschen despektierlich auf die Arbeitsintensitäts-Workshops von Montag von der Bauer rekurriert, aber wenn wir das, also das Thema Arbeitsbelastung und Intensität hat in den Workshops immer, egal ob es Wissensarbeit war oder Anlerntätigkeiten oder halt auch Facharbeit, immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wir hatten erhebliche Schwierigkeiten, mit den Führungskräften Lösungen zu finden, das abzustellen. Das muss man einfach so sehen, ne? Weil da wird dann gesagt, okay, wir können aber am Wareneingang oder wir können an der Auftragslage nichts ändern. Der ganze Aspekt der Leistungsregulierung ist ungeklärt und wir können den auf der Ebene der dezentralen Prävention auch nicht angehen. Also von daher ist das eine offene Flanke für die Frage der Akteure auf einer betrieblichen Ebene. Also inwiefern sind Arbeitsschutzakteure und Betriebsräte bereit, sich dieses Themas anzunehmen und gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber da auch Lösungen zu finden beziehungsweise möglicherweise auch Konflikte anzugehen. Also das ist in unserem Bereich ungelöst. Wir haben einen Betriebsrat gehabt in einem Unternehmen, der sich zumindest mal der Problematik annehmen wollte, dass die Einführung von Dashboards bei den Beschäftigten zu einem massiven Leistungsdruck geführt haben, weil die einfach durch die Darstellung von Rot- und Grünampeln, also ob sozusagen ihre Leistung im Sollwert ist oder also der Istwert, ob der noch im Sollwert ist oder nicht, nicht nur selber unter Druck geraten sind, sondern auch durch Führungskräfte unter Druck geraten sind, die dann freundlich vorbeikamen und gefragt haben, ob sie mal helfen können, wenn die Sollzeit nicht erreicht worden ist. Also an der Stelle hatten wir wirklich einen Fall, wo ein Betriebsrat dann tatsächlich auch mal versucht hat, an dieser Stelle zu intervenieren. Aber da müssen wir sagen, da kommen wir jetzt mit einem dezentralen Präventionsansatz nicht weiter. Und da muss man wirklich schauen, ob man auf einer betrieblichen Ebene und vielleicht auch auf der Frage, wie gehen Gewerkschaften, wie gehen Arbeitgeber mit der Frage der Leistungsintensität und der Leistungsverausgabung um. Ich denke, wir kommen um dieses Thema nicht umhin. Das sozusagen als kleiner Punkt, den man sicherlich zukünftig nochmal beachten muss. Ich freue mich, dass Sie so viel Aufmerksamkeit für mich hatten und freue mich natürlich auch auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.